Nicole Wagner und das ist mein Podcast zum Thema Bewusst Leben. Herzlich willkommen. Ja, eine Zeit lang ist es jetzt schon wieder her. Ich wünsche euch allen noch ein gesundes, erfolgreiches, zufriedenes, erfülltes, liebevolles, was auch immer, tolles Jahr. Es ist und wird weiterhin ja, interessant bleiben. Aber heute geht es nicht darum, wie die Sterne stehen oder wie die Energien gerade sind, sondern ich möchte euch noch den zweiten Teil der Gifte liefern. Ich hatte ja, ich glaube, ja, vor 5, 6 Wochen letztes Jahr erwähnt, dass ich jetzt nicht mehr jede Woche eine Podcast-Folge erstellen werde, sondern dann, ja, wenn es soweit ist, also wenn ich jetzt ein Thema habe, was ich euch kundtun möchte. Heute geht es also weiter um die Gifte, es geht um Kobalt. Also erstmal eine grundlegende Information zu Kobalt. Kobalt ist also ein Schwermetall, das ist ein Spurenelement und das brauchen wir auch im Körper. Kobalt ist essentiell, also wichtig, also das kann man nicht weglassen im Körper, das brauchen wir und muss dem Körper also dann über die Nahrung zugeführt werden. Es dient zur Herstellung von Vitamin B12 unter anderem. Auch hier gilt natürlich wieder, dass die Dosis das Gift macht. Und so kann es bei einer zu hohen Kobaltzufuhr zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also eine erhöhte Kobaltaussetzung findet man bei Menschen in der Zementherstellung, in der Glasindustrie, verschiedene Katalysatoren, Hartmetall- und Magnetherstellung. Ja, und welche Beschwerden können dann auftreten? Leberschäden, Nierenschädigungen, Verätzungen in den Atemwegen und Verätzungen im Magen-Darm-Bereich. Und eine chronische Kobaltvergiftung äußert sich durch unter anderem zum Beispiel durch Hautveränderungen, also Ekzeme, Veränderungen des Herzmuskelgewebes, Lungenschäden und die Blutverdickung. Aber all diese Symptome, Beschwerden können natürlich auch anderen Dingen oder anderen Ursachen zugeordnet werden. Ja, was kann man jetzt tun bei einer akuten Kobaltvergiftung? Ist klar, soll man natürlich sofort zum Arzt, ganz klar. Ja, da wird dann meistens eine Magenspülung durchgeführt, damit nicht zusätzlich Kobalt über die Nahrung aufgenommen wird. Und natürlich werden Medikamente verabreicht, die das bereits vorhandene Kobalt im Körper unschädlich machen. Kommen wir zum Kupfer. Kupfer. Jeder Mensch benötigt und besitzt Kupfer im Körper. So haben wir zum Beispiel 100 Milligramm des Spurenelementes in unserem Organismus. Und hauptsächlich wird Kupfer im Skelett gespeichert, so circa 30-50%. Aber auch in der Muskulatur, der Leber und im Gehirn. Kupfer ist am Eisenstoffwechsel beteiligt und reguliert die Freisetzung von gespeichertem Eisen. Das bedeutet, eine Beteiligung von Kupfer an der Bildung der roten Blutkörperchen, also der Erythrozyten, und somit am Sauerstofftransport im Körper. Zudem stärkt Kupfer das Immunsystem und fördert auch die Wundheilung. Außerdem unterstützt das Spurenelement den Aufbau von Knochen, Haut und Haaren und hilft bei der Ausbildung von Nervenfasern. Ja, wir brauchen circa 1 bis 2 Milligramm Kupfer pro Tag. Und worin ist Kupfer enthalten? In Cashewkernen am meisten, dann in Haferflocken, Avocado, dann Banane und Honig, wer Honig zu sich nimmt. Und in Cashewkernen haben wir den meisten Gehalt, wie gesagt, und zwar sind das 3700 Mikrogramm pro 100 Gramm. Und da wir ja auch nur Mikrogramm benötigen, ist man ja mit Cashewkernen zum Beispiel super gut dann versorgt, Haferflocken, ne? Was ist denn, wie äußert sich denn ein Kupfermangel? Ja, das Immunsystem ist geschwächt. Hier haben wir auch Hautveränderungen oder können Hautveränderungen auftreten und Störungen im zentralen Nervensystem, Wachstumsstörungen und Skelettveränderungen bei Kindern. Und neben den Mangelsymptomen konnte auch in Tierstudien ein entstandener Cholesterinüberschuss und eine Beeinträchtigung vom Herz-Kreislauf-System beobachtet werden. Welche Beschwerden treten denn bei einer Kupfervergiftung auf? Also eine Kupfervergiftung ist über die Ernährung nur schwer zu erreichen. Es kann natürlich passieren durch Supplementierung oder eben dann durch beruflich bedingte Kupferaufnahme kann es dennoch zu einer Vergiftung kommen. Und da gibt es ja wieder die Unterscheidung akute und chronische Kupfervergiftung. Akut wären jetzt natürlich klar örtliche Verätzungen, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden, niedriger Blutdruck oder blutiger Durchfall, Schwindel und Lähmungen. Und bei einer chronischen Kupfervergiftung haben wir hier natürlich wieder die Leberschäden, die Nierenschäden, Arthritis, Atemwegsinfekte, Prostataentzündungen, Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen und Gedächtnisstörungen. Ich finde es immer Wahnsinn, was wirklich, oder sich Wahnsinn beeindruckend, was durch einen Mangel an Nährstoffen oder eine Überdosierung, was sehr selten ist, passieren kann. Ne? Also Überdosierung durch die Ernährung, durch die Supplementierung oder eben klar durch die Umwelt oder durch die Arbeitssituation schon, aber auch wenn wir zu wenig haben an Nährstoffen, was ist ja logisch. Ne? Das Auto funktioniert mit Benzin und so weiter und anderen Dingen und was braucht es noch? Alles Öl und ach, ne? Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Und der Körper kann natürlich auch nicht nur von Fastfood leben oder von ungesunden Lebensmitteln oder mit ungesunden Lebensmitteln, sondern braucht eben auch seine Nährstoffe, damit er alles für dich tun kann, damit du gesund wirst oder bleibst. Ja, und was kann man jetzt tun, wenn man zu viel Kupfer hat? Um die Ausscheidung von Kupfer zu erhöhen, kann die höhere Einnahme von Vitamin B6, Mangan, Zink und Alpha-Liponsäure erfolgen. Und hier sollte natürlich auch aufgepasst werden, dass man es nicht überdosiert und ansonsten gerne Arzt oder Heilpraktiker fragen. Dann kommen wir noch zum Nickel. Nickel ist ja, wie gesagt, auch ein Schwermetall, was wir auch im Körper benötigen als Spurenelement. Und Spurenelement heißt immer, dass wir das eben nicht in Mikrogramm, Milligramm oder Gramm benötigen, sondern in Spuren. Über die genauen Wirkprinzipien von Nickel im Körper sind noch nicht alle Studien fertig. Es wird ja immer weiter geforscht. Ja, aber es wird ein Zusammenhang im Eisenstoffwechsel vermutet. Da die Wirkweisen noch nicht vollständig geklärt sind, ist es auch schwierig, einen täglichen Bedarf von Nickel festzulegen. Aber es wird geschätzt, dass der Körper pro Tag ungefähr 50 Mikrogramm benötigt. Und die häufigsten Beschwerden, wenn man Nickel hört, klar, ist in Form von einer Allergie. Hier kommt es dann eben zu Kontaktekzemen auf der Haut. Und dies konnte früher oftmals durch Hosenknöpfe oder Ohrringe entstehen. Von einer Nickelallergie sind circa jede 8. Frau und jeder 20. Mann betroffen. Und ja, eine Nickelallergie kann sowohl durch die orale Aufnahme als auch über die Lunge erfolgen. Ja, klar, bei der oralen Aufnahme natürlich durch nickelhaltige Lebensmittel. Und hier führe ich einmal kurz auf, welche das sein könnten. Hafer. Da haben wir am meisten Nickel enthalten, was aber nicht heißt, dass wir das nicht essen sollten. Das heißt eben nur, wenn du dich nur von Hafer ernähren würdest, von morgens bis abends, dann könnte es sein, dass du dich damit Nickel vergiften würdest. Also alles in Maßen. Ne? Also durch die Ernährung, durch die normale, gesunde Ernährung können wir uns nicht vergiften, es sei denn, es ist wirklich zu viel Gift enthalten in dem Lebensmittel an sich durch Zusetzung von diesen Giften, was wir ja heutzutage leider haben, durch Glyphosat, durch, ne, klar, auch verschiedene Schwermetalle werden zugesetzt, ne? Aber wenn man sich normal und ernährt und nicht zu viel isst, dann kann das eigentlich selten passieren. Roggen im Hühnerei, Rindfleisch, Brokkoli und Spinat. Also, ja, aber wie gesagt, wenn man sich da normal ernährt, dann lässt man ja sowieso auch Fleisch weg. Also das heißt normal, also gesund. Ja, dann, wie gesagt, das ist bei allen Schwermetallen so, dass durch die Ernährung eben keine Vergiftung passieren, entstehen kann, wenn wir uns gesund ernähren und darauf achten. Welche Beschwerden können jetzt bei einer Nickelvergiftung auftreten? Hatten wir schon, ne? Wenn man diese Ohrringe drin hatte oder am Hosenknopf diese ja, roten Stellen, ne, dann gibt es eben diese Ekzeme, die Kontaktekzeme. Aber auch Beklemmungsgefühl kann entstehen, Atemnot, Kopfschmerzen, Wasseransammlung in der Lunge, Lungenentzündung, Reizhusten, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Und zudem kann es bei einer chronischen Vergiftung zur Bildung von bösartigen Krebsgeschwüren, insbesondere in der Lunge, kommen. Dann haben wir Quecksilber. Uiuiuiuiui, Quecksilber. Quecksilber gehört zu der Gruppe der Schwermetalle, wie wir ja schon wissen. Es lässt sich auf verschiedenste Weisen im Alltag wiederfinden. Ja, so findet man Quecksilber in Amalgam, Zahnfüllungen und in verschiedenen Lebensmitteln, wie beispielsweise in Steinpilzen, Pilzen, Muscheln und Seefisch wie Schwertfisch und Thunfisch. Und welche Beschwerden treten auf? Da haben wir wieder eine Aufteilung, einmal akute, subakute und chronische Quecksilbervergiftung. Bei der akuten sind es brennende Schmerzen in der Speiseröhre, Nierenfunktionsstörungen bis hin zum Nierenversagen, Übelkeit und Erbrechen, Reizung der Atemwege und Schädigungen des zentralen Nervensystems. Und bei der subakuten Quecksilbervergiftung haben wir oder können wir haben Zahnfleischentzündungen, bläuliche bis violette Verfärbung des Zahnfleisches und der Lippen, Nierenerkrankungen, Durchfälle und andere Darmschädigungen, verstärkte Speichelproduktion, Entzündung der Mundschleimhaut und Zahnausfall. Und bei der chronischen Quecksilbervergiftung sind es dann auch wieder diese Ekzeme, die Hautveränderungen, Gliederschmerzen, Hörstörungen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Lähmungen, Sprachstörungen, Rötungen des Rachens, Sehstörungen und ein Tremor, also unwillkürliches Zittern. Wie kann jetzt die Quecksilberkonzentration im Körper gesenkt werden? Ja, da muss ich sagen, sollte immer ärztlich behandelt werden. Natürlich sollte man entgiften, ganz, ganz klar. Ja, also regelmäßig, weil Quecksilber ist überall vorhanden und überhaupt die ganzen Schwermetalle. Und die können, wie du ja jetzt hörst, ganz viele blöde Dinge verursachen. Kommen wir zu Zink. Zink ist auch ein Spurenelement, welches wir auch im Körper benötigen. Und es ist auch essentiell und muss dem Körper über die Nahrung zugeführt werden, da es eben Bestandteil wichtiger Enzyme ist. Und 70% des Zinkvorkommens im Körper ist in Skelett, Haut und Haaren zu finden. 28% in der Leber, Bauchspeicheldrüse, Hoden, Prostata, Iris und Retina und die verbleibenden 2% sind im Blut vorhanden. Und eine kontinuierliche Zinkzufuhr muss gewährleistet werden, da der Körper keine größeren Zinkdepots hat, auf die er in einem Mangel zugreifen könnte. Also ich supplementiere auch täglich Zink. Zink ist Bestandteil von mehr als 300 Metallenzymen und hat damit Wirkung auf das Immunsystem, die Regulation der Genexposition durch seine DNA-Beteiligung und nicht zuletzt auch auf die Speicherung und Synthese von Insulin. Und welche Beschwerden können bei einem Zinkmangel auftreten? Das wären dann zum Beispiel Appetitlosigkeit, Dermatitis, Durchfälle, erhöhte Infektanfälligkeit, Haarausfall, neuropsychische Störungen, vermindertes Geschmacksempfinden und verzögerte Wundheilung. Zustände, die zu einem Mangel an Zink führen können, sind zum Beispiel auch Erkrankungen mit Verwertungsstörungen, die Durchführung einer künstlichen Ernährung, Alkoholismus, eine Behandlung von oder beziehungsweise eine Behandlung mit Chelatbildnern bei Vergiftungen sowie großflächige Verbrennungen. Und wenn man jetzt etwas bekommen hat in den letzten Jahren, eine Spritze, dann kann das auch sein, dass dadurch die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen werden können. Eine kalziumreiche Ernährung kann die Verwertung von Zink vermindern und weitere negative Einflüsse auf den Zinkwert haben Infektionen, Stresssituationen, Parasitenbefall und chirurgische Eingriffe. Ja, wie kann man jetzt einen Zinkmangel ausgleichen? Man kann natürlich auf die Ernährung achten, aber auch supplementieren. Und das würde ich auch raten, das Letztere, weil wer sich nicht so auskennt mit Ernährung und das ist, wäre mir jetzt auch zu anstrengend, jedes Mal zu gucken, wo ist was enthalten, dann supplementieren. Und welche Beschwerden können auf eine chronische Vergiftung mit Zink hinweisen? Also chronisch jetzt, ne? Da sind es auch die Durchfälle, Übelkeit, Unterbrechen, Zinkfieber, Schwächung des Immunsystems, auch Ekzeme, Störungen im zentralen Nervensystem und Wachstumsstörungen und Skelettveränderungen bei Kindern. Das waren jetzt die letzten Schwermetalle in diesem Teil 2, die ich euch mitteilen wollte. Und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter, dass ihr einfach auch mal drauf achtet, mal zum Arzt geht, euch die Werte abnehmen lasst. Wobei beim Arzt wird das ja eigentlich nicht normal mit beim Blut abgenommen, das müsstet ihr sagen. Es gibt also auch so Tests, die man machen kann. Die könnt ihr aber auch ganz normal im Labor machen, da müsst ihr nicht zum Arzt gehen. Ja, wenn du das zu Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Und stöbe auch gerne nochmal auf meiner Website rum, weil ich gerade tatsächlich einiges umstrukturieren werde und auch für Unternehmen wahrscheinlich einiges anbieten werde in dem Bereich. Ja, mal sehen. Also ich werde auch nicht so viel verraten. Ich werde auf jeden Fall Bescheid geben. Das wird dann unter Angebote dann auf meiner Website zu finden sein und natürlich auch werde ich das dann in einer Podcast-Folge vorstellen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Sonntag und dann einen ganz super tollen Start in die neue Woche. So, also bis bald, bleibe oder werde gesund.